Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht, wie schon gesagt, im Esra Kapitel 2, ab Vers 68 bis 3, Vers 13. Ich hoffe, Sie haben alle eine Bibel mit dabei, schlagen Sie es mit auf. Wenn Sie jetzt keine haben, beim nächsten Vortrag brauchen Sie dann unbedingt eine. Also, es wäre gut, wenn Sie mitlesen können. Und wir lesen da, wie die Geschichte weiterging. Wir haben ja gerade in der Lesung schon den Anfang gehört. Die Juden haben sich aufgemacht. Danach werden sehr viele erwähnt, die auf den Weg gegangen sind. Und dann hören wir ab Kapitel 2, Vers 68. Und als sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kamen, gaben etliche von den Familienhäuptern freiwillige Gaben für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte wieder aufbauen könnte. Und zwar gaben sie nach ihrem Vermögen für den Bauschatz 61.000 Golddareiken und 5.000 Silberminen und 100 Priestergewänder. Und die Priester und die Leviten und die aus dem Volk und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener ließen sich in ihren Städten nieder und alle Israeliten in ihren Städten. Als aber der siebte Monat nahte und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste, obwohl Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder auf ihnen lastete. Und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer am Morgen und am Abend. Und sie feierten das Laubhüttenfest, so wie es geschrieben steht, und opferten Brandopfer Tag für Tag in der vorgeschriebenen Zahl, was für jeden Tag bestimmt war. Danach auch das beständige Brandopfer und die Brandopfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn, dazu die Brandopfer für jeden, der dem Herrn eine freiwillige Gabe darbrachte. Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer darzubringen, obwohl der Grund für den Tempel des Herrn noch nicht gelegt war. Sie gaben aber den Steinmetzen und Zimmerleuten Geld und den Leuten von Zidon und Tyrus Speise, Trank und Öl, dass sie Zedernholz vom Libanon auf dem Meer nach Jaffo brächten, wie es ihnen Kyros, der König von Persien, erlaubt hatte. Und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft bei dem Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und ihre übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestimmten die Leviten von 20 Jahren an und darüber zur Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn. Und Jeschua samt seinen Söhnen und Brüdern und Kadmiel samt seinen Söhnen, die Söhne Jehudas, traten an wie ein Mann, um Aufsicht zu führen über die, welche das Werk am Haus des Herrn taten, auch die Söhne Henadads samt ihren Söhnen und Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, stellten sich die Priester in ihren Gewändern auf, mit Trompeten, und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Anordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so freundlich ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihre Stimme zu dem Freudengeschrei erhoben, sodass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, sodass man den Schall weithin hörte. Es gab und es gibt immer wieder den Versuch, aus dem Evangelium eine Lebensverbesserungsbotschaft zu machen. Man spricht dann vom sogenannten Wohlstandsevangelium. Und dann wird gesagt, durch Christus wird es dir materiell und körperlich besser gehen. Die Probleme in deinem Leben werden sich alle Stück für Stück lösen, wenn du nur glaubst. Und wenn sie sich nicht lösen, dann glaubst du halt noch nicht richtig. Durch das Evangelium, durch Christus verändert, ja verbessert sich dein Leben. Das ist keine Frage. Aber wie sieht die Verbesserung aus? Christus kann uns durchaus Wohlstand und Gesundheit schenken, auch heute noch. Aber ist das das Ziel des Evangeliums? Ist das der Sinn unseres Glaubens? Und liebe Geschwister, ich glaube, Sie würden mir jetzt sicherlich antworten, nein, nein, darum geht es natürlich nicht, oder? Sondern es geht natürlich im Evangelium um die Vergebung der Sünden. Um ewiges Leben, es geht um eine Beziehung mit Gott. Ja, es geht letztendlich um Gottes Ehre. Und das sind gute reformatorische Antworten. Die Frage, die sich stellt, ist, glaubst du das? Und lebst du dann auch nach diesem Glauben? Wie sehr ist dein Leben mit dem Wunsch nach Verbesserung in deinem Leben in dieser Welt geprägt? Und wie sehr geht es tatsächlich darum, eine tiefere Gemeinschaft mit Gott zu haben? Die täglichen Entscheidungen und die besonderen Entscheidungen in unserem Leben, von welchem Wunsch sind sie geprägt? Was treibt uns dann an? Lebensverbesserung? Dass wir uns irgendwie hier besser einrichten wollen? Oder tiefere Gemeinschaft mit Gott? Wir haben heute in der Lesung gehört, dass Gott seinem Volk den Auftrag gab, sein Haus, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Und das bedeutete, dass Gott wieder unter seinem Volk wohnen wollte, dass er Gemeinschaft mit ihm haben wollte. Dafür stand er der Tempel. Nach dieser Gefangenschaft, nachdem ihr im Exil, im Gericht wart, ich stehe immer noch treu zu euch. Deshalb baut den Tempel auf. Ich möchte unter euch wohnen. Also Gott wollte nicht nur, dass sein Volk wieder zurückkommt ins verheißene Land, sondern er wollte sie zurück zu sich führen. Und wir haben gehört, dass sich die Juden auf den Weg in die Heimat machten, aber nur die, deren Geist Gott dazu erweckte. Denn dorthin zu wandern und einen Neuanfang zu wagen, die Städte aufzubauen und vor allen Dingen den Tempel aufzubauen, das war ja kein Zuckerschlecken, sondern das war eine riesige Herausforderung. Viele Einschränkungen, Entbehrungen und so weiter lag vor den Heimkehrern. Mit Lebensverbesserung, mit einem Wohlstandsevangelium hatte der Weg nach Israel nichts zu tun. Wir denken vielleicht, ja, jetzt konnten die endlich in die Freiheit. Und in ein besseres Leben mit mehr Wohlstand. Nö, die hatten ihren Wohlstand. Die lebten ganz gut. Die waren ganz gut eingerichtet. Aber es ging ja auch nicht darum, in die Freiheit und in den Wohlstand zurückzukehren, sondern es ging darum, zu Gott zurückzukehren. Und wie diese Priorität, dieses Ziel den Neuanfang prägte, darum geht es im heutigen Predigttext. Ganz konkret geht es um die Frage, wie reagierst du, wenn Gott dein Geist erweckt? Wie reagierst du, wenn Gott dein Geist erweckt, wenn Gott dich ruft? Und jetzt wollen wir uns nochmal die Situation der Heimkehrer im Land vorstellen. Die Städte waren halb oder ganz zerstört. Sie mussten wahrscheinlich von der Wasserversorgung bis zur Entsorgung, von Wohnhäusern bis zu den Straßen und Plätzen wieder aufgebaut werden. Die Stadtmauer war kaputt. Sie musste aufgebaut werden. Die Äcker, die Gärten, die Weinberge waren verwildert. Sie mussten neu urbar und nutzbar gemacht werden und vieles, vieles mehr. Es herrschte überall Notstand und es gab so, so viel zu tun. Und damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, Sie ziehen in eine richtige Bruchbude ein. Das ist Ihr neues Haus. Sie müssen raus, da ist jetzt so eine Bruchbude, da gehen sie rein, das ist ihr neues Haus, da müssen sie einziehen. Da gehen sie unten rein, da gucken sie hoch, da können sie den blauen Himmel sehen. Können sie bis oben durchgucken. Dann machen sie Lichtschalter an, merken, kein Strom da. Leitungen müssen alle neu gelegt werden. Dann gehen sie auf die Toilette, merken sie, kein Wasser da. Gehen sie in die Küche, nichts. Da gucken sie, wo kann ich schlafen? Da ist nur ein leerer Raum, kein Bett, nichts. Das ist der Zustand. Was machen sie jetzt? Sie müssen überall gleichzeitig anfangen. Es muss ja alles sofort werden. Es ist totaler Notstand. Man muss sich auf alle möglichen Überraschungen gefasst machen, wenn man da erstmal anfängt. Ja? Man muss sehr viel Geld in die Hand nehmen. Man weiß, es dauert sehr lange, ehe das Haus so ist, dass ich hier drinnen wohnen kann. Das war die Situation. So kamen sie in diese Stadt. Aber was lesen wir dann über die erste gemeinsame Aktion der Heimkehrer? Sie bauen den Altar wieder auf und bringen Gott Opfer dar. Die Beziehung zu Gott hatte für sie Priorität. Wisst ihr, das haben die Leute damals erkannt. Wenn Gott nicht an erster Stelle steht, wie soll dann der Rest gelingen? Wie soll auf allen anderen Dingen Gottes Segen liegen? Wie soll man je dieser Notlage Herr werden ohne den Herrn? Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Hingabe ist wichtiger als Notlage. Die Hingabe zu Gott ist wichtiger als die Notlage, die uns umgibt. Hingabe wichtiger als Notlage. Wenn Gott nicht an erster Stelle steht, dann nehmen automatisch andere Dinge oder Personen diese Stelle ein. Und bei den Heimkehrern wäre es nur allzu verständlich gewesen, wenn sie wenigstens die wichtigsten Aufgaben und Probleme des Neuanfangs erstmal an erste Stelle gestellt hätten. Dann können wir ja immer noch um den Gottesdienst kümmern. Aber dadurch hätten sie Gott wiederum zu einer Art Götze herabgewürdigt, der noch gut genug ist, seinen Segen zu den menschengemachten Plänen zu geben. So war es ja vor dem Exil. Gott wurde auf eine Stufe mit den Götzen gestellt. Sie beteten immer noch Jahwe an, aber eben auf einer Stufe mit all den anderen Dingen. Und darum ist es so wunderbar zu sehen, wie Gott, wie die Hingabe zu Gott nun an erster Stelle stand. Und diese Hingabe bestimmt den ganzen Predigttext, diesen ganzen Neuanfang. Kapitel 2, Vers 68, da lesen wir eben, wie sie nach Jerusalem kommen. Und dann wird als erstes eine große Spendenaktion gemacht für den Aufbau des Tempels. Die hatten bestimmt Besseres mit ihrem Geld zu tun, nämlich ihre Häuser aufzubauen, aber sie machen erstmal die Spendenaktion für den Tempel. Dann wird der Altar aufgebaut, die täglichen Opfer werden gebracht. Und dann lesen wir, wie das ganze Volk wie ein Mann sich versammelt. Da ging es nicht nur darum, dass sie eben alle zusammen auf einem Platz standen, sondern auch darum, dass sie innerlich verbunden waren und gemeinsam Gott anbeten wollten. Dann wird das Laubhüttenfest gefeiert. So wie damals gefeiert wurde, dass Gott sie durch die Wüste hindurch in das heilige Land gebracht hat, so feiern sie jetzt wieder und danken Gott, dass er sie aus dieser Gefangenschaft erneut hineingebracht hat. Dann wurden die Vorbereitungen für den Tempelbau getroffen. Viele Güter werden dafür verwendet. Und dann wird dieser erste große Gottesdienst gefeiert, kaum dass das Fundament des Tempels gelegt war. Und die Leute weinen und jubeln. Wir werden heute noch sehen, dass beides aus Hingabe zu Gott geschah. Also die Hingabe zu Gott war größer als die Notlage um sie herum. Und jetzt die Frage, wie sieht das bei uns aus? Steht Gott am Anfang deines Tages, am Anfang deiner Arbeit, am Anfang deiner Planungen? Du könntest ganz praktisch fragen, liest du früh die Bibel und betest? Steht Gott am Anfang deiner Entscheidungen? Fragst du nach seinem Willen, wenn es darum geht, wo ziehe ich hin? Wo kann ich arbeiten? Wen soll ich heiraten? Welche Anschaffung werde ich machen? Wir können es auch so fragen, ist Gott deine Motivation? Der, für den du zuerst tust, was du tust. Nun sind wir mal ehrlich, ich glaube, es ist schon so, dass wir im Laufe eines Tages ab und zu an Gott denken, oder? Aber haben wir ihn wirklich immer vor Augen, ob wir nun essen oder trinken oder sonst etwas tun? Wir müssen doch auch uns auf die Sachen konzentrieren, die wir tun. Wir können doch nicht ständig immer an Gott denken. Wir müssen doch auch unsere Arbeit machen, oder? Und umso wichtiger ist es, dass er am Anfang steht, dass er zuerst kommt. Verstehen Sie, hingegeben für Gott zu leben, das bedeutet nicht, dass wir den ganzen Tag so ein bisschen leicht abgehoben über den Dingen schwebend, so Lieder summend und Bibelverse brummend durch die Gegend schweben. Das ist damit nicht gemeint. Es bedeutet ganz praktisch, ein wenig eher aufzustehen am Sonntag und an allen anderen Wochentagen und sich die Zeit zu nehmen, Gottes Wort zu lesen und zu beten und seinen Willen zu erfragen. Es bedeutet ganz praktisch, dass man sich Zeit nimmt zum Gebet. Und wenn du die Woche mit dem Gottesdienst beginnst und den Tag mit dem Gebet und die Arbeit mit Gebet, dann stehen tatsächlich die Chancen gut, dass die alltägliche Arbeit zum Gottesdienst wird. Dass wir wirklich alles zur Ehre Gottes tun. Aber ohne Gottesdienst, ohne Bibellesen, ohne Gebet, ohne Gott, nützt dir all dein Fleiß, all deine Schufterei, all dein Geld und deine Sicherheit nichts. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Und an dieser Stelle, wenn es um dieses Thema geht, dann fällt mir immer dieser herrliche Vers von Luther ein, der sagte, heute habe ich viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Und wir machen es ja immer andersrum oder oft. Ne? Wir sagen uns, heute habe ich aber viel zu tun, da habe ich nicht so viel Zeit noch, Gottes Wort zu lesen. Muss ich heute dort mal ein bisschen kürzer treten. Weil wie soll ich das sonst alles schaffen? Aber wir müssten uns sofort dran denken, wie soll ich das alles ohne Gott schaffen? Kommen wir zum nächsten Punkt, zur nächsten Reaktion auf die Erweckung, die Gott geschenkt hatte. In unserem Predigtext gibt es einen sehr interessanten Vers, der gar nicht so leicht zu übersetzen ist. Das ist Kapitel 3, Vers 3. Da steht, und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste, obwohl Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder auf ihnen lastete. Und mir geht es hier um das Wörtchen obwohl. Im Hebräischen steht da ki, und dieses Wörtchen kann man auch als weil übersetzen. Die Bedeutung wäre dann ein bisschen anders. Weil sie Angst hatten, bauten sie einen Altar. Und das ist sicherlich nicht verkehrt, das so zu übersetzen. Denn klar, oh, es ist eine Notsituation, lasst uns jetzt Gott anbeten. Ja, das machen wir ja ganz oft so im Leben. Aber ich denke, die Übersetzung mit obwohl passt viel besser. Ich weiß nicht, was jetzt in Ihrer Bibel dort steht. Denn wie war die Situation damals? Höchstwahrscheinlich stand an der Stelle, wo sie den Altar errichten wollten, wo er früher stand, eine Art Übergangsaltar. Und dieser Übergangsaltar, der wurde wahrscheinlich schon sehr bald nach der Zerstörung des Tempels dort errichtet. Wir lesen im Propheten Jeremia am Ende, dass da einige Männer sich aufmachten, um Opfer darzubringen auf dem Altar. Also muss da schon wieder irgend so eine Übergangsaltarlösung gegeben haben. Es wird dann höchstwahrscheinlich so gewesen sein, dass dieser Notaltar von den zurückgebliebenen Juden wie auch von den neu angesiedelten Menschen dort als Opferaltar, als Kultstätte genutzt wurde. Und sicher war es dann so, dass die Opfer nicht vorschriftsmäßig, also genauso wie Gott es wollte, wie er es im Gesetz Moses befohlen hatte, dargebracht. Es entstand da eine Mischreligion oder ein Mischkult, Jahwe und die Götzen wurden miteinander vermengt und diesen Mischkult, diese Mischreligion gab es ja noch unter den Samaritern bis zur Zeit Jesu. Aber gut, wir können doch sagen, immerhin, es wurde geopfert. Und nun kamen diese Leute aus dem Exil, die sich mir nichts, dir nichts hier breit machten und meinten, alles besser und neu machen zu müssen. Denn sie wollten einen neuen Altar bauen und Brandopfer bringen. Ja, wir lesen Vers 2. Wie es geschrieben steht im Gesetz Moses des Mannes Gottes. Und dafür mussten sie den Notaltar zerstören. Und sicherlich hat spätestens diese Aktion den Zorn der umliegenden Bevölkerung heraufbeschworen. Und im weiteren Verlauf dieser Bücher Esra und Nehemia werden wir dann von vielen darauf folgenden Anfeindungen und Auseinandersetzungen lesen. Und da war es nur natürlich, dass die Neuankömmlinge Furcht vor den angesiedelten Völkern hatten. Die wussten, die gucken ganz genau auf uns. Jede Aktion, die wir hier machen, da gucken die und sagen, was machen die jetzt schon wieder? Aber jetzt kommt der Punkt. Obwohl sie Furcht vor ihnen hatten, bauten sie dennoch den Altar, machten es dennoch alles so, wie es geschrieben stand. Ihre Gottesfurcht war größer als ihre Menschenfurcht. Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Das erste war Hingabe wichtiger als Notlage. Und der zweite Punkt, Gottesfurcht größer als Menschenfurcht. Sie fürchteten Gottes Gebote, sie fürchteten Gottes Zorn auf den Bruch der Gebote mehr als die Anfeindungen der Menschen um sie herum. Und das wird hier in diesem Text an zwei Dingen besonders deutlich. Das erste ist die Betonung der Brandopfer. Das haben Sie ja gehört, es geht gefühlt erstmal die meiste Zeit in diesem Text um diese Opfer. Tägliche, monatliche, besondere Opfer, freiwillige Opfer. Brandopfer waren Opfer der Hingabe und des Dankes, aber vor allem der Sühne. Es ging um Sündenvergebung. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott war nicht erreicht, weil die Leute nach Juda zurückgekehrt waren. Jetzt sind wir hier wieder im verheißenen Land. Da war es noch nicht erreicht, dieses Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott, eine Beziehung mit ihm, Frieden mit ihm, das kostete viel mehr. Schuld musste gesühnt werden, denn Gott ist ein heiliger Gott. Und wer zu ihm kommen will, der muss auch heilig sein. Er muss rein sein, rein von seinen Sünden. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch Jesus unterweist uns in der Bergpredigt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Du kannst nicht einfach so zu Gott kommen, wie das der Mensch heute vielleicht denkt. Du kannst nicht denken, ja, Gott wird schon zufrieden mit mir sein, ich habe meinen Frieden mit ihm, ich kann zu ihm kommen, weil ich mich fromm fühle, weil ich auch ab und zu bete, weil ich auch mal die Bibel gelesen habe, weil ich versuche, moralisch gut zu leben. Das reicht nicht aus. Aber gut, konnten diese Opfer damals das Volk beständig heiligen? Konnten sie erneute Sünden verhindern? War das dann die Möglichkeit? Die Antwort lautet nein. Und darum liegt hier auch so große Betonung auf der Beständigkeit der Opfer. Ja, Vers 3, Vers 4, Vers 5. Sie mussten beständig geopfert werden, weil sie eben nicht die Menschen beständig heiligen und vollkommene Gemeinschaft mit Gott bewirken konnten. Dazu musste Christus kommen, dazu musste Gottes Sohn selbst kommen. Dazu musste Christus sich selbst opfern. Die Brandopfer damals, das waren Stellvertretungsopfer. Man legte seine eigenen Sünde symbolisch auf das Tier und man sagte damit, eigentlich verdiene ich selbst den Tod für meine Sünde. Aber ich glaube, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du Sünden vergibst und dass du einen Ausweg aus dem Gericht schaffst. Und der Ausweg aus dem Gericht war, dass Gottes einziger Sohn unsere Sünden auf sich nahm und die Strafe dafür bezahlte mit seinem Leben. Er trug das Gericht Gottes, welches wir verdient haben. Er trank den Kelch des Zornes Gottes, welchen wir hätten trinken müssen. Und wenn du über die Gerichte im Alten Testament liest, dann kannst du dir so ein klein wenig eine Vorstellung machen, was es bedeutet, unter dem ewigen Gericht Gottes zu stehen. Dann können wir ein klein bisschen verstehen, was Christus dort am Kreuz tatsächlich getragen hat. Aber ohne Christus, ohne Glauben an ihn liegt immer noch der Zorn Gottes auf dir. Und das bedeutet, du selbst musst irgendwann das volle ewige Gericht tragen. Und liebe Geschwister, wie sehr fürchten wir uns vor Not und Anfeindung in dieser Welt? So wie auch damals das Volk. Alle fremden Völker haben sie schräg angeguckt. Wie sehr fürchten wir uns vor Not und Anfeindung in der Welt? Wie sehr fürchten wir uns hier in Deutschland schon davor, allein unseren Lebensstandard ein ganz klein wenig zu senken? Dass wir so manche Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, nicht mehr haben und nicht mehr machen können. ist für uns schrecklich. Wir wollen uns Sicherheit, unsere Sicherheit und unseren Wohlstand behalten. Wissen Sie, was Jesus sagt? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Fürchtet Gott. Mehr als alles andere. Gott zu fürchten, das bedeutet nicht einfach nur, dass man Furcht hat, dass man Angst hat vor dem Zorn Gottes. Es bedeutet zu bekennen, dass der Zorn Gottes gerechtfertigt ist. Und es bedeutet, allein auf Gott zu vertrauen, dass er uns rettet. Kurz gesagt, Gottesfurcht bedeutet, auf Jesus zu vertrauen. In seinem Tod am Kreuz, da sehen wir den Zorn Gottes über unserer Sünde und gleichzeitig unsere Errettung. Also der erste Punkt, wie das deutlich wird, dass die Gottesfurcht größer war als die Menschenfurcht, das waren diese Opfer, die Brandopfer, die wieder gebracht wurden. Und ich hatte gesagt, es gibt noch einen zweiten Punkt, und das ist dieser zweimalige Hinweis, wie geschrieben steht. Ja, der Altar wurde eben genau an der vorgeschriebenen Stelle, an seiner ehemaligen Grundfeste errichtet. Dann wurden genau die vorgeschriebenen Opfer dargebracht. Auch das Datum, was hier betont wird, wann das alles geschah, ist kein Zufall. In diesem Monat sollte nach Gottes Wort das Laubhüttenfest gefeiert werden. Aber auch genau in diesem Monat wurde mit dem Bau des ersten Tempels begonnen. Und auch die Aufsicht der Leviten war vor allem dafür da, dass der Tempel genau so gebaut wurde, wie Gott es wollte. Die Rückkehrer fürchteten Gott. Sie wussten, was Gott über sie denkt, war viel wichtiger, als was die Menschen über sie dachten. Und darum wollten sie Gott so dienen, wie Gott es selbst wollte. Und darum passten sie sich nicht den Gegebenheiten vor Ort an. Die hätten ja auch sagen können, wir gehen jetzt hier irgendwelche Kompromisse ein, wir müssen ja irgendwie hier zurechtkommen mit den Leuten, die jetzt hier wohnen. Das machten sie nicht. Auch auf Gefahren, auf Anfeindungen und weitere Probleme zu stoßen. Nun, wir brauchen, Jesus sei Dank, keinen Altar und keine Sühnopfer mehr bringen und bauen. Aber das heißt nicht, dass nicht auch wir Gott dienen und opfern sollen, wie er es von uns möchte. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also bringt euch ganz und gar mit eurem ganzen Leben Gott zum Opfer da. Und was sagt er dann weiter? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gerade weil Christus uns erlöst hat, weil er sein Leben für uns gegeben hat, sollen wir unser ganzes Leben für ihn hingeben. Also pass dich nicht der Welt um dich herum an, sondern folge Jesus nach mit deinem ganzen Leben. Hingabe ist wichtiger als Notlage und Gottesfurcht muss größer sein als Menschenfurcht. Und damit wollen wir noch kurz zu den letzten Versen unseres Predigttextes, zu diesem sonderbaren Gottesdienst auf den neuen Grund des Tempels kommen, wo die einen weinten und die anderen lachten. Wir lesen die Verse nochmal, Kapitel 3, Abvers 12. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihre Stimme zu einem Freudengeschrei erhoben, sodass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, sodass man den Schall weithin hörte. Jubel und Weinen. Aber ich denke, die Betonung liegt ja auch darauf, dass der Jubel am Ende lauter war. Und das ist mein dritter Punkt heute. Das erste war Hingabe, wichtiger als Notlage. Zweitens, Gottesfurcht größer als Menschenfurcht. Und der dritte Punkt, Freude lauter als Trauer. Freude ist lauter als Trauer. Und die Freude, den Jubel, den konnte man natürlich leicht erklären. Endlich war es wieder soweit. Jetzt konnten sie den Tempel wieder anfangen zu bauen. Aber warum weinten die Alten, die den früheren Tempel noch kannten? Der Text gibt uns da keine konkrete Antwort. Und ich denke, es hat einen zweifachen Grund gehabt. Das Weinen war der Ausdruck über ihre Schuld. Es war die Erkenntnis, dass sie das Gericht Gottes verdient haben. Sie selbst haben die Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch ihren Abfall von Gott bewirkt. Ihr altes Leben lag wortwörtlich in Schutt und Asche um sie herum. Gut, aber jetzt könnten wir sagen, Gott hat doch in seiner Gnade einen Neuanfang geschenkt. Ist das nichts? Ist das nicht wunderbar? Könnt ihr euch doch jetzt mitfreuen? Aber wie klein und schwierig ist dieser Neuanfang gewesen? Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht ist dein Leben auch voller Trümmer und Schutt deiner Sünden. Aber du hast deine Sünden Jesus bekannt, du willst nun für ihn leben. Und doch, wenn du dann auf deine kleinen Anfänge der Nachfolge, auf deine mickrigen Versuche schaust, dann kannst du nur wieder traurig werden, dann fängst du an mit Klagen und Weinen. Über erneute Sünden, über Gleichgültigkeit in deinem Leben, über Schwachheit, über den langen Weg, der noch vor dir liegt. Nun, liebe Geschwister, es ist heilsam, über seine Sünden zu erschrecken und Buße zu tun, von ganzem Herzen die Reue zu empfinden. Das ist Gottes gnädiges Wirken in dir, wenn es dir so geht. Die Folge, wenn er deinen Geist erweckt. Aber eins musst du beachten. Dein neues Leben mit Gott baut nicht auf deinen mickrigen Anfängen, sondern auf Christus auf. Er ist der Eckstein deines Lebens und er ist mächtig und treu, dich ans Ziel zu führen. Und auf diesem Grund wird die Freude über Christus hoffentlich lauter als die Trauer über dein eigenes Versagen sein. Und deine Gottesfurcht größer als deine Menschenfurcht und deine Hingabe zu Christus wichtiger als deine jeweilige Notlage, in der du dich befindest. Auf diesem Grund wird die tiefere Gemeinschaft mit Gott wichtiger als ein besseres Leben in dieser Welt. Und hier würde ich jetzt gerne Amen sagen. Aber was ist, wenn das nicht so ist in deinem Leben? Was ist, wenn es nicht mehr so ist? Wenn die Bekehrung und die Erweckung schon lange zurückliegen? Hier sind ja viele doch schon älteren Alters vor mir. Was ist, wenn die Widerstände in deinem Leben so groß geworden sind? Was ist, wenn du den Verlockungen der Welt nicht mehr ausreichend widerstehen kannst, wenn da Zweifel hochgekommen sind, Gleichgültigkeit, wenn Glaube nur noch so eine Art Gewohnheit ist? Nun wissen Sie, liebe Geschwister, das Buch Esra endet ja hier nicht. Gott sagt hier an dieser Stelle auch nicht, ich komme jetzt zum Schluss, Amen. Hier geht's erst los. Die Grundlage ist gelegt, das Ziel ist ausgemacht, aber Probleme werden kommen. Gott weiß das. Wir brauchen nur ein Vers weiter schauen. Kapitel 4, Vers 1, wie geht es dann weiter nach diesem tollen Anfang? Als aber die Widersacher davon hörten, schon kommen die Widersacher. Gott wusste das bei den Heimkehrern damals, Gott weiß es bei dir und bei mir heute. Gott ist allwissend, aber eben auch freundlich und treu. Und wenn du an Christus glaubst, dann erkenne, aus Gnade hat er deinen Geist erweckt und dir Glauben geschenkt. Und ebenso will er dich aus Gnade im Glauben bewahren und bis ans Ziel führen. Auch da sind wir ganz und gar von ihm abhängig. Und darum lasst uns, wie das Volk damals, jeden Tag neu Gott danken und loben mit diesem herrlichen Psalmvers, den sie damals bei diesem Gottesdienst aus Psalm 118 zitiert haben. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Gnade währet ewiglich. Amen. Und lassen Sie uns jetzt zusammen als Antwort darauf das Lied Nummer 25 singen. Mir ist Erbarmung widerfahren. Lied Nummer 25.